Direkt aus Europa, Nummer 313, Seite B.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS1, Echo der Zeit. Die Themen: Orkan und nächtliche Fahrt zur Schlachtbank. Die letzte Reise der namenlosen Rinder ist viel zu oft eine qualvolle. Dazu die Reportage nach 6:30. Kälber, Kühe, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Hühner kreuz und quer durch die Schweiz transportiert. Werktäglich sind im Schnitt gegen 200.000 Nutztiere auf unseren Straßen als Frachtgut unterwegs, jedes Jahr gegen 40 Millionen. Bei solchen Tiertransporten gehen die Emotionen hoch. Und obwohl die Schweiz zwar mit 6 Stunden weltweit die strengste Zeitbeschränkung in Sachen Tiertransporte hat, läuft längst nicht alles zum Wohle des Tiers. Die Reportage von Peter Maurer.
Mit Pressieren und Hetzen und den Saublöden, Zeit ist Geldsprüchen, muss man ihm nicht kommen, dem Peter Kummer. Schon gar nicht, wenn der stämmige Bauer in aller Herrgottsfrühe 4 seiner Rinder für ihre letzte Fahrt vorbereitet. Der 18-Tonnen-Lastwagen fährt rückwärts an den Freilaufstall im aargauischen Künden.
Gut.
Eine Kuh ist kein Tisch und ein Kalb kein Stuhl. In der Schweiz ist das rechtlich aber erst seit 4 Jahren so. Das Tier ist keine Sache mehr. Und trotzdem wird es mitunter immer noch so behandelt. Von Menschen mit tierischer Roheit. Getreten, geschlagen, gestochen.
Das macht man einfach nicht, das Lebewesen schlagen.
Kirby Andrek steuert den 380 PS Tiertransporter durch die Dunkelheit. Durch verschlafene Dörfer, leere Wiesen, vorbei an neonleuchtenden Tankstellen und blassen Kirchen. Ganz tief innen möchte der Vater von 2 Kindern eigentlich Bauer sein. Das hat er gelernt damals in Tockenburg. Jetzt lebt er im Aargau. Seine Frau serviert am Abend und er arbeitet nach Mitternacht. Tiere zur Schlachtbank führen. In Beidenwil 6 Rinder und eine Mutterkuh laden bei Felix Weber. Der 47-jährige Bauer ist um 5.30 Uhr an der Reihe.
Jetzt müsst ihr gehen. Hopp.
Augen mit dran.
In Stallikon bei Hans-Peter Welti 3 namenlose Rinder, Nummer 95, 96, 97, später Naturabief. Kirby sagt, du kannst mir Kirby sagen. Kirby, der 44-jährige Chauffeur, schlägt nicht. Sein Arbeitgeber, das bäuerliche Viehhandelsunternehmen Vianco, wurde vom Schweizer Tierschutz für tierschützerische Verbesserungen ausgezeichnet. Beim Fahren zu den Frühnachrichten spürt Kirby, dass hinten auf der 18 Quadratmeter großen Ladefläche keine tote Ware liegt, sondern 14 lebende Tiere stehen.
Die einen stehen ruhig und die anderen sind noch weniger ruhig.
Das Ende einer Dienstfahrt. Der Schlachthof in Unsingen. Der Geruch von warmem Blut und dampfenden Rinderleibern. Kirby muss warten. Bis zu 700 Tiere werden hier täglich angeliefert. Rinder aus dem Oberland. Die wollen partout nicht raus, Hektik, ein total gestresster Fahrer. Kirby hat in 2 Minuten ausgeladen, die Ruhe selbst. Stiefel und Fahrzeug waschen, eine saubere Sache machen, fertig, Schluss. Trotzdem nochmals, weshalb schlägt man Tiere, früher und zum Teil heute noch, wenn sie nicht wollen, wie die Menschen? Kirby schweigt.
Tiertransport in der Schweiz, das war eine Reportage von Peter Maurer. Und das war das Echo der Zeit.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und noch einmal herzlich guten Morgen. Am Mikrofon ist Bettina Klein. Sieben Uhr 52, 8 Minuten vor 8. Ab heute wird es im britischen Fernsehen keine Reklame für Süßigkeiten und andere Dickmacher mehr zu sehen geben. Jedenfalls nicht vor 21 Uhr und nicht auf den Kinderkanälen. In Großbritannien leben die meisten Kinder und Jugendlichen Westeuropas, die mit Fettleibigkeit zu kämpfen haben. Und die britische Regierung hat sich einige Maßnahmen ausgedacht, um das Problem anzugehen. Die Ansätze eines Fernsehwerbeverbotes sind ein Signal, dem weitere folgen sollen und schon gefolgt sind. Martin Sagatta mit Eindrücken, die es so im frühen Abendprogramm nicht mehr geben wird.
If you could.
Coco Pops Mega Munchers. Delicious chocolatey curls.
Seine Schokoflocken darf der Affe mit der blauen Baseballmütze so nicht mehr anpreisen. Keine Werbung mehr für Süßigkeiten oder Cheeseburger. Das Verbot für Lebensmittel, die zu viel Fett, Zucker oder Salz enthalten, gilt für alle Kinderprogramme und bis zum frühen Abend auch für andere Sendungen, bei denen mindestens jeder fünfte Zuschauer noch minderjährig ist. Privatsender fürchten nun um ihre Einnahmen, Nahrungsmittelkonzerne protestieren. Doch das britische Gesundheitsministerium lässt nicht mehr rütteln an dem Bildschirmbann. Produkte wie Kartoffelchips seien eine Gefahr.
There are things like crisps, they are treats. The government is taking action, for example, changing the whole face and nature of our school meals.
Die Regierung habe sich zum Handeln veranlasst gesehen und sei zum Beispiel auch dabei, das Schulessen grundsätzlich zu verändern, sagt Caroline Flint. Die 45-Jährige ist im vergangenen Jahr von Premierminister Tony Blair zur Fitnessministerin ernannt worden. Ein Amt, das eigens geschaffen wurde, nachdem Ärzte Alarm geschlagen haben. Jedes vierte Kind etwa sei übergewichtig, jedes siebte sogar klinisch fett, vor allem die kleinen Engländerinnen. Die Briten, einst Bauch an Bauch mit den Deutschen, sind inzwischen zur dicksten Nation in Westeuropa aufgestiegen, mit Speckfalten, denen die Regierung mit dem Werbeverbot nun zu Leibe zu rücken versucht, und mit einem gesünderen Speiseplan in den Schulen, zum Leidwesen vieler Kinder. Lange Gesichter wie hier bei der Essensausgabe in der Kidbrook-Schule im Südosten von London. Die meisten der 10- bis 14-Jährigen sind nicht gerade begeistert von dem, was ihnen da in ihrer Mittagspause jetzt serviert wird.
Disgusting, boring, green, horrible.
Widerlich, langweilig, grün, schrecklich, findet ein Mädchen gedünsteten Fisch mit Kartoffelpüree und Bohnen und den Salat, den es dazu gibt. Und dem Jungen neben ihr schmeckt es auch nicht so recht. Er möchte das alte Menü wiederhaben. Fisch und Chips.
Just prefer the old menu back.
So, fish faces and chips.
Yeah.
Doch in Ölfrittiertes wie Burger und Pommes gibt es kaum noch, seit London dem fettigen Essen den Kampf angesagt hat. Fast Food ist seit Monaten schon vom Speiseplan englischer Schulen gestrichen. Jedes Gericht muss nun mit frischem Gemüse angeboten werden und mit Obst. Keine Salzstreuer mehr auf den Tischen, Automaten sollen jetzt keine Süßigkeiten oder zuckerhaltige Getränke mehr ausgeben. Umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro im Jahr lässt sich der Staat das vom Starkoch Jamie Oliver angeregte gesündere Essen kosten. Denn wegen ihres Übergewichts erkranken auch immer mehr Kinder schon an Diabetes. Diese Generation ist die erste, die Gefahr läuft, noch vor ihren Eltern zu sterben, mahnt eine Studie britischer Ärzte. Warnungen, die die Regierung zum Handeln veranlasst haben, die aber in der Kantine der Kidbrook-Schule noch nicht so recht ankommen.
It's met with some resistance, but we hope that gradually we will get the students to understand the importance of eating healthily.
Das gesündere Essen stößt auf einigen Widerstand, so die stellvertretende Direktorin, aber man hoffe, die Schüler so nach und nach von dem Wert kalorienärmerer Kost überzeugen zu können. Das allerdings fällt vor allem im Norden von England schwer, wo üppiges Essen besonders beliebt ist und die neuen Speisepläne der Schulen mancherorts einen regelrechten Aufstand ausgelöst haben. In Rotherham in Yorkshire ist eine Gruppe von Müttern mit der Parole »Kein Kaninchenfraß für unsere Kinder« zur Speerspitze dieser Burgerrevolte geworden.
Have we got a billet?
Crisps, we want crisps with this one, please.
They prefer to come to us, for we're giving the kids what they're asking for.
Die Kinder kommen lieber zu uns und wir geben ihnen, was sie mögen. So verteidigt eine der Mütter, dass sie mit einigen Freundinnen schon früh morgens Bestellungen aufnimmt und die Halbwüchsigen dann in der Mittagspause mit Fastfood aus einer Frittenbude beliefert, durch den Schulzaun hindurch. Das allerdings will ihnen die Schulbehörde notfalls auch gerichtlich verbieten lassen. Und die Regierung wird neben den Schulen mittlerweile auch in den Supermärkten aktiv, mit Warnungen vor Dickmachern, mit einem Ampelsystem für Lebensmittel, für das in diesen Tagen auch in Fernsehspots geworben wird.
High, medium, low. A new labeling system on food.
Hoch, mittel, niedrig, mit grünen, gelben und roten Punkten auf der Verpackung wird angezeigt, ob sich der Fett-, Salz- und Zuckeranteil eines Nahrungsmittels im Rahmen hält. Dieses Ampelsystem funktioniere wirklich sehr gut. Das helfe Leuten wie ihm, auf einen Blick einzuschätzen, wie gesund ein Produkt wirklich ist, so ein junger Mann in einer Londoner Sainsbury's-Filiale. Die zweitgrößte britische Handelskette ist schon vor einem Jahr dazu übergegangen, viele ihrer Lebensmittel wie eine Verkehrsampel zu kennzeichnen. Gesetzlich vorgeschrieben ist das noch nicht, doch wie Sainsbury's folgen auf der Insel inzwischen fast alle Supermarktbetreiber der Etikettierung, die von der Behörde für Lebensmittelaufsicht empfohlen worden ist. So ein Ampelsystem auf den Weg zu bringen, dazu haben wir uns nach ausgiebigen Studien entschieden. Und das ist der wirksamste Weg, den Verbrauchern zu helfen, sich gesünder zu ernähren, meint Jill Fine von der britischen Lebensmittelbehörde. Je nach Nährwert grüne, gelbe oder rote Punkte zu vergeben, sei einfach und einleuchtend. Doch auch diese Ampelkennzeichnung stößt auf Widerstand bei vielen Nahrungsmittelkonzernen. Mehr als 20 Hersteller und die Handelskette Tesco versuchen derzeit, die grün-gelb-rote Etikierung mit einer eigenen Kennzeichnung ohne Empfehlungen zu unterlaufen. Die Regierung droht deshalb damit, das Ampelsystem verbindlich zu machen. Und Erfolge mit dem Fernsehwerbeverbot für Dickmacher könnten sie noch ermutigen. Der Protest der Kindersender jedenfalls scheint schon leiser zu werden.
There's no doubt that the restrictions are very tough.
Das sind zweifellos sehr strenge Auflagen, so David Lynn, der Direktor des britischen Nickelodeon-Kanals. Doch sein Sender werde sich jetzt darum bemühen, mehr Werbung für gesündere Nahrungsmittel auszustrahlen.
For us at Nickelodeon, the focus now is to continue our efforts to advertise more healthy food.
Eine Reportage aus London von Martin Zagatta, 7.58 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Elke Duragan. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. In Rheinland-Pfalz wird derzeit politisch über die Zukunft der Hauptschule debattiert. Die Regierung will sie nämlich als Schulform lieber abschaffen. Eine Reportage von Christoph Gehring.
Also vom Image her dürften wir nicht sehr angesehen sein in der Bevölkerung. Dennoch bin ich stolz auf das, was ich bin.
Helmut Wagner ist Leiter einer Hauptschule. Hier in der Hauptschule Mainz-Mombach gibt es kaum Schmierereien an den Wänden, keine eingetretenen Türen, keine Gewaltausbrüche auf dem Schulhof. Stattdessen Streitschlichtungsgespräche, Schulsozialpädagogen und einen Trainingsraum, in dem die Schüler ihre Aggressionen kontrolliert abbauen können. Und trotzdem ist kaum ein Schüler freiwillig hier. Da macht sich Helmut Wagner keine Illusionen.
Wenn die Mehrzahl unserer Eltern gekonnt hätten, hätten sie die Kinder auf Realschule oder Gymnasium geschickt. Das ist einfach eine Tatsache.
Ergebnis: Hauptschule, die Restschule.
Also von 45 Minuten gehen mindestens 30 Minuten am Anfang drauf, eher mehr, rein, um Disziplin herzustellen, um Strukturen in die Klasse zu bekommen. Das Schlimmste, was uns hier immer unterkommt, sind Kinder, die eigentlich kein Zuhause haben im klassischen Sinne. Dass Vater und Mutter sich darum kümmern. Es sind Kinder, die Jugendliche, die ganz oft vernachlässigt sind, die keine erzieherische Struktur, wo man keine erzieherische Struktur erkennen kann im Grunde, weil die Eltern sich nicht genügend um sie kümmern. Das ist eigentlich das Hauptproblem, das über allem steht.
Die Hauptschule als Sammelbecken der Vernachlässigten und Benachteiligten, so war das eigentlich nicht gedacht. Mehrheitsschule sollte sie einmal sein, tragende Säule des dreigliedrigen Schulsystems in Deutschland. Ein wenig wehmütig erinnert sich Johannes Müller, der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung VBE in Rheinland-Pfalz, an die Grundidee von damals.
Die Hauptschule, die Kinder, die entsprechend Berufsreife machen wollen, die ein Handwerk, die eine Lehre beginnen wollen. Die Realschule, die mittlere Reife, wie es früher hieß, vergibt, die praktisch diese kaufmännischen Berufe dann umfasst. Das war praktisch so der Mittelbau und dann das Gymnasium für die Kinder, die entsprechend hier ein Studium anstreben, die das Abitur ablegen wollen. Ja, das hat vermutlich nach dem Krieg einigermaßen funktioniert.
Inzwischen funktioniert das Modell nicht mehr. Wenn es irgendwie geht, werden die Kinder aufs Gymnasium geschickt, weil mit dem Abitur alle weiteren Wege offen stehen. Und wenn es nicht geht, dann soll es wenigstens die Realschule sein, denn viele Lehrberufe sind im Laufe der Jahrzehnte so anspruchsvoll geworden, dass das Wissen aus der Hauptschule als Qualifikation nicht mehr reicht.
Sie können heute mit dem Hauptschulabschluss viele Berufe nicht mehr ergreifen. Machen Sie mal einen Automechaniker, der lacht Sie aus, weil der mit Computer arbeiten muss, die ganzen Diagnosegeräte am Auto. Der sagt, mittlere Reife ist für mich das absolute Minimum. Und Sie sind in der Hauptschule, sagen den Kindern, strengt euch an, schafft was. Und dann gibt es keine Lehrstelle.
In Rheinland-Pfalz hat sich der Anteil der Hauptschüler in nur 10 Jahren von rund 30 auf weniger als 15% eines Geburtsjahrganges halbiert. Und die Prognosen sagen, dass ihre Zahl weiter sinken wird, bis 2015 wahrscheinlich auf 5% oder etwas weniger. Im 10. Stock des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums sitzt die Ministerin Doris Ahnen.
Sie brauchen Akzeptanz für solche Entscheidungen. Sie können das nicht gegen massivste Widerstände machen.
Weil der Widerstand der Realschullehrer gegen eine Fusion mit den Hauptschulen stark und gut organisiert ist, haben die Rheinland-Pfälzer die sogenannten regionalen Schulen erfunden, in denen Haupt- und Realschule faktisch schon heute verschmolzen sind. Die Ministerin möchte das aber nur als zusätzliches Angebot verstanden wissen, nicht als Königsweg. Wie sie überhaupt darauf setzt, möglichst viele verschiedene Wege zum Ziel, also zur höchstmöglichen Qualifikation, anzubieten.
In Rheinland-Pfalz ist an der Hälfte der Hauptschulen es möglich, den mittleren Abschluss zu erreichen. Und wir haben erhebliche Übergänge aus dem 10. Hauptschuljahr mit mittlerer Reife auch in die gymnasiale Oberstufe. Mal ganz abgesehen von den Wegen, die wir über das berufsbildende System auch für Hauptschülerinnen und Hauptschüler eröffnen, dann die mittlere Reife zu erwerben und inzwischen über Berufsoberschule bis zur fachgebundenen und allgemeinen Hochschulreife zu kommen.
Christoph Gehring, unser Landeskorrespondent in Rheinland-Pfalz, mit einer Reportage. In Rheinland-Pfalz wird die Zukunft der Hauptschule diskutiert. 7.58 Uhr wird es so langsam oder nicht oder, aber sicher. 8 Uhr haben wir die Nachrichten für Sie. 10 nach 8 geht es weiter mit einem Interview mit
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Elke Durak. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ärztemangel auf dem Land vor allem und vor allem in den neuen Bundesländern. Unter diesem Problem leiden viele Menschen zusätzlich zu dem, was sie sonst noch so plagt. In der DDR gab es Gemeindeschwestern, die zwischen Patient und Arzt standen, beiden halfen. Auch dies wurde abgewickelt und nun in einem Projekt versuchsweise wieder aufgewickelt. Beteiligt sind die Uni Greifswald und das Medizinische Zentrum Lübbenau in Brandenburg. Ältere Ostdeutsche erinnern sich beim Stichwort Gemeindeschwestern bestimmt an die Fernsehkultserie Schwester Agnes mit der Schauspielerin Agnes Kraus in der Hauptrolle. Hier ist eine kurze Erinnerung, dann gehen wir ins Heute mit der Reportage von Franziska Zecher.
Agnes hat's wieder mal eilig. Ja, ja.
Im DDR-Fernsehen fuhr die Gemeindeschwester Agnes noch auf dem Roller und mit Rotkreuzhäubchen zu ihren Patienten. Die neuen Schwestern in Lübbenau kommen stattdessen mit dem Auto und auch die altmodische Kopfbedeckung gibt es nicht mehr. Schwester Gabi ist eine von 3 modernen Gemeindeschwestern, die am Modellprojekt in Lübbenau teilnehmen. Die 42-jährige examinierte Krankenschwester hat viel Berufserfahrung. Das ist wichtig, denn sie trägt viel Verantwortung.
Wir führen Hausbesuche durch, wo Blutdruck gemessen wird, Blutzucker, Blut abgenommen wird. Wir gucken nach Wunden, wir gucken nach dem häuslichen Milieu, wir gucken, wo könnte was verbessert werden, wo besteht Handlungsbedarf. Und dieses wird immer mit dem Arzt ausgewertet.
Bis zu 30 Kilometer müssen die Schwestern zu ihren Patienten fahren. Doch heute hat es Schwester Gabi nicht so weit. Sie muss zu einem Rentnerehepaar im Neubaugebiet von Lübbenau. Erwin Sonderlich und seine Frau Margit warten schon. Sie sind froh, dass die Gemeindeschwester zu ihnen nach Hause kommt.
Wir müssen ja alle 4 Wochen mindestens, nicht, zum Quicktest. Und da brauchen wir nicht so zeitig aufstehen. Da kommt die Schwester um 9. Sonst müssten wir schon um 6:30 aufstehen, weil ja früh die Leute da anstehen beim Doktor. Nicht? Und das dauert dann natürlich länger.
Margit und Erwin Sonderlich sind beide Anfang 80. Bei ihnen müssen Zucker und Blutdruck regelmäßig kontrolliert werden. Bei Frau Sonderlich legt Schwester Gabi eine Manschette zum Messen an.
Ja, aber wir können ja mal schauen. Das Frühstück hat geschmeckt, Frau Wunderlich. Mhm. Ja. Wie ist es denn mit Trinken?
Da steht immer was da.
Die Blutdruckwerte und die anderen Ergebnisse trägt die Schwester in ihr Laptop, auch PC-Tablett genannt, ein. Der behandelnde Hausarzt kann sie dann von der Praxis aus einsehen. Die enge Zusammenarbeit mit den 7 am Projekt beteiligten Medizinern ist besonders wichtig.
Ja, guten Tag, Frau Dr. Bahr, hier ist die Schwester Gabi. Und
ich oft fragen die Gemeindeschwestern die Ärzte am Telefon, was sie bei einem Patienten genau machen sollen. Ein weiteres wichtiges Arbeitsgerät ist dabei die Digitalkamera.
Wir haben ja auf dieser digitalen Kamera das Datum, die Uhrzeit und können immer wieder belegen, zu diesem Zeitpunkt sah die Wunde so und so aus. Bei Akutfällen zum Beispiel kommt dann irgendwann die Videokonferenz, wo wir dann jederzeit die Ärztin mit hinzurufen können und uns so absichern können. In akuten Notfallsituationen wird selbstverständlich der Notdienst gerufen.
Dass die Gemeindeschwestern so gut angenommen werden, hat auch damit zu tun, dass gerade ältere Patienten das Berufsbild noch aus DDR-Zeiten kennen. Früher waren die Schwestern meistens auf dem Land anzutreffen, um dort, genau wie heute, die Ärzte zu entlasten. Mit dem Mauerfall wurden sie abgeschafft, weil ihre Arbeit nicht der strikten westdeutschen Trennung von ärztlicher und nichtärztlicher Tätigkeit entsprach. Schwester Gabi war vor der Wende selbst als Gemeindeschwester beschäftigt, fast so wie Schwester Agnes aus dem Fernsehen.
Ich musste eben auch mit der Schwalbe fahren. Ich musste eben auch vieles nicht immer beruflich schlichten, sondern eben auch privat und untereinander in den Haushalten. Also man musste schon irgendwo auch teilweise ja so ein bisschen die Arbeit der Schwester Agnes machen. Aber das kann man zu heute nicht vergleichen. Weil früher, da waren wir ja wirklich auf das Geringste beschränkt. Und wir mussten immer improvisieren. Wir waren zwar auch sehr arztentlastend, aber heute haben wir doch schon viele gute Voraussetzungen. Wir haben das Fahrzeug, wir haben ein Handy, wir haben tolle Technik. Wir brauchen nicht unbedingt zu improvisieren. Es ist vieles, vieles einfacher und leichter.
Einige andere Bundesländer haben bereits Interesse an dem Modell signalisiert. Wolfgang Hoffmann, der das Projekt von der Universität Greifswald aus leitet, sieht für die Gemeindeschwestern dabei auch eine Zukunft im Westen. Allerdings gibt er zu bedenken,
eine flächendeckende Bedarfslage haben wir allerdings nicht. Die werden wir auch im Osten nicht bekommen, weil insbesondere in den Verdichtungsgebieten, in den Kleinstädten und auch größeren Städten gibt es überhaupt keinen Ärztemangel und wird es auch bis auf Weiteres keinen geben. Das heißt, wir haben das Problem, was jetzt den hausärztlichen Bereich angeht, ganz stark auf dem Land.
Und dennoch, wenn die finanziellen und rechtlichen Fragen geklärt sind, gibt es vielleicht bald an vielen Orten Gemeindeschwestern. So wie früher Schwester Agnes.
Ja, ja.
Die kenne ich doch nur eilig.
Haaren drücken hast du. Ja.
Aus Lübbenau in Brandenburg, tief im Osten also, hörten Sie eine Reportage von Franziska Zeche.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Liminski. Schuldenfalle, das war früher etwas für die anderen, aber seit einigen Jahren steigt auch in diesem Jahr trotz Wirtschaftsaufschwungs die Zahl der sogenannten Working Poor, der Leute und Familien, die trotz Arbeit verarmen und sich deshalb überschulden. Dazu gehören die Multijobber, etwa 1,5 Millionen, oder auch die rund 1,5 Millionen Haushalte, die trotz Vollzeitjob auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind. Phänomene, die gerade im Niedriglohn-Mekka Ostdeutschland weit verbreitet sind. Seit 8 Jahren nun können auch Privatpersonen ein Insolvenzverfahren beantragen, um sich aus der Schuldenfalle zu befreien. Immer mehr Menschen machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Was bedeutet das Verfahren für Gläubiger und Schuldner? Matthias Becker und Thomas Ratzke haben bei konkreten Fällen nachgeschaut.
Man mag nicht mehr ans Briefkasten gehen, wenn es klingelt an der Tür. Ja, man zuckt regelrecht, ja, und meint, ist wieder ein Gerichtsvollzieher da.
Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlung eingestellt hat.
Ich habe 5-6 Jahre diese Schulden mit mir geschleppt, weil ich mal gemeint habe, ich komme irgendwie da raus, ich mache mich schon wieder selbstständig oder ich werde schon irgendwie ans Geld kommen und alles zurückbezahlen. Aber es wurde immer mehr. Aus 100 Euro Schulden sind 1.000 Euro geworden, aus 1.000 Euro sind 3.000 geworden. Ich kam nicht mehr gegen an.
Noch heute fühlt sich Cengiz Vural unwohl, wenn er an damals denkt. Seit einem Jahr durchläuft der 45-jährige Hamburger eine sogenannte Privat- oder Verbraucherinsolvenz. Seit 1999 gibt es diese Möglichkeit. Seit 2001 können den Schuldnern auf Antrag die Verfahrenskosten erlassen werden. Seitdem steigt die Zahl der Anträge stetig an. 2005 waren es noch knapp 55.000 Verfahren, 2006 schon in den ersten 9 Monaten über 75.000. Vielen Menschen eröffnet eine Insolvenz überhaupt erst wieder eine Perspektive auf ein normales Leben. Zum Beispiel Birgit Kern.
Mit dem Insolvenzverfahren habe ich angefangen, eine Zukunft zu planen.
Die heute 30-Jährige wollte sich zusammen mit ihrem Mann nach der Wende in einer ostdeutschen Kleinstadt selbstständig machen. Aber als die Ehe scheiterte und der gemeinsame Blumenladen nicht genug einbrachte, hatten sich über Leasingverträge, Steuerschulden und andere Verpflichtungen Schulden von fast 500.000 D-Mark angehäuft.
Ich bin jetzt in einer Wohlverhaltensperiode. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Blödes passiert, dann hoffe ich im Juli 2008 restschuldbefreit zu werden. Also dann bedeutet das Schwamm drüber, vergessen, neu anfangen. Ich lebe jetzt echt noch 1,5 Jahre in Angst, bis zu dem Zeitpunkt, wo das entschieden ist, für oder gegen die Restschuldbefreiung.
Wohlverhaltensperiode bedeutet, 6 Jahre lang dürfen die Betroffenen keine neuen Kredite aufnehmen. Außerdem zahlen sie von ihren Einkünften den Gläubigern, was über einer Bemessungsgrenze liegt.
Man muss sich um Arbeit bemühen. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss nachweisen, dass man auch gewisse Bewerbungen monatlich geschrieben hat. Und man darf sich nicht neu verschulden.
Erfüllen Schuldner diese Bedingungen, verfällt nach 6 Jahren der Rest ihrer Schulden. Diese Aussicht macht das Verfahren für viele Menschen attraktiv, besonders weil sie seit 2001 die Kosten des Insolvenzverfahrens erstattet bekommen können. Geschichten wie die von Birgit Kern oder Cengiz Vural hört der Schuldnerberater Carlo Warmann jeden Tag. Überschuldung kann jeden treffen, sagt er.
Das ist so eine typische Karriere, dass man über Handyschulden schon in die Überschuldung reinkommt. Das sind so die jungen Leute, sagen wir so unter 25-Jährige. Und dann haben wir auch den normalen Mittelstand, Familien, die sich trennen. Scheidung ist auch ein großes Thema. Und dann klassischerweise, wie gesagt, Arbeitslosigkeit, und das betrifft alle kreuz und quer.
Während Schuldnerberater und Betroffene ein durchweg positives Fazit ziehen, sind einige Inkasso-Unternehmen unzufrieden. Sie wollen mehr von ihren ausstehenden Forderungen befriedigt sehen, auch nach der Wohlverhaltensphase der Schuldner. Je mehr Menschen in die Schuldenfalle geraten, umso wichtiger wird die Insolvenz für Privatpersonen. Für Cengiz Vural jedenfalls war sie buchstäblich der letzte Ausweg.
Es hat 1 Jahr gedauert, natürlich, diese Vorbereitung zu einer Privatinsolvenz. Und jetzt, Gott sei Dank, ist alles durch und ich bekomme jetzt seit einem Jahr keine Forderung mehr, kein Gerichtsvollzieher mehr. Man ist erleichtert, man kann wieder in Ruhe schlafen.
Aus der Schuldenfalle raus, wieder in Ruhe schlafen, das war ein Report von Matthias Becker und Thomas Ratzke.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 312. Roulette wird nicht nur in Spielcasinos gespielt, sondern auch in Spielhallen aber nicht an Tischen, sondern an Automaten, an denen jeder für sich alleine ist, während man in einem Casino mit anderen zusammen am Spieltisch sitzt oder steht. Man setzt auf eine der 37 Zahlen von 0 bis 36, bekommt aber, wenn man gewinnt, nur 36 mal so viel heraus, wie man eingesetzt hat, während die Gewinnchance 1 zu 37 ist, sodass man durchschnittlich 1/37 oder 2,7% verliert. Wer auf Rot oder Schwarz setzt, hat eine Chance von 18 zu 37, das Doppelte seines Einsatzes herauszubekommen, verliert dabei also auch 2,7%, denn in einem von 37 Spielen fällt die Kugel auf die Null und die ist weder schwarz noch weiß. Immerhin werden mehr als 97% des eingesetzten Geldes wieder ausgezahlt, während es beim Lotto nur 50% sind. Außer solchen Glücksspielen werden in Spielhallen auch Wetten angeboten. Weil die meisten auf Fußballspiele oder Pferderennen wetten, werden die dort auch übertragen, sodass man im Fernsehen gleich sieht, ob die Mannschaft, auf die man gesetzt hat, gut spielt oder ob das Pferd, auf dessen Sieg man gewettet hat, so gut läuft, wie man gedacht hat. Das ist spannend. Das ist aber auch gefährlich, denn Glücksspiele und Wetten können Spaß machen, machen aber auch oft süchtig. In einer Berliner Spielhalle war ein 40 Jahre alter Handelsvertreter so damit beschäftigt, an 5 Spielautomaten gleichzeitig zu spielen, dass er keine Zeit hatte, auf Fragen des Reporters zu antworten. Er lief hektisch von Gerät zu Gerät, um immer wieder Geldstücke einzuwerfen. Auf diese Weise wollte er sich entspannen. Die Sportwetten liefen dort in einem Nebenzimmer, da ging es etwas ruhiger zu. Ein junger Mann, der da oft den ganzen Nachmittag verbringt, hat gesagt, er gibt da nicht viel Geld aus, sondern setzt immer nur 2 oder 3 Euro ein. Angeblich verliert er nur so viel, wie er gewinnt. Ihm gehe es dabei um die Freude am Sport. Er setzt nicht auf Fußball, sondern auf Eishockey, Korbball oder Schlagball und Fußball nach amerikanischer Art. Ein Psychologe hat gesagt, was als harmlose Freizeitbeschäftigung anfängt, wird oft zum Selbstzweck. Dann gehe es nicht mehr um das Geld, das man zu gewinnen hofft, sondern um den Akt des Spielens und die Euphorie, die damit verbunden ist. Dafür brauche man dann immer mehr Geld und es falle einem immer schwerer, mal zu Hause zu sagen, wie viel Schulden man hat. Viele spielten Tag für Tag und hätten längst die Kontrolle über ihr Tun verloren. Einer hat gesagt, er hat sogar Firmengelder veruntreut und Scheckbetrug begangen, um an den Automaten weiterspielen zu können. In den Spielcasinos sind die Leute besser angezogen als in den Spielhallen und sie spielen um höhere Einsätze, obwohl der Mindesteinsatz da auch nur 1 Euro ist. Wer ohne Krawatte kommt, bekommt eine geliehen. Die leidenschaftlichen Stammkunden, die fast jeden Tag ins Casino kommen, kommen schon ab 3 Uhr nachmittags, aber voll wird es erst abends. Gespielt wird bis nachts um 2 und am Wochenende bis 3 Uhr. Zu einem Casino in der Nähe von München fährt für die Besucher 2-mal am Tag ein Bus. Am Eingang muss man seinen Personalausweis vorlegen. Mitspielen darf nur, wer mindestens 21 Jahre alt ist. Jeder Besucher wird registriert. Wer weder Pass noch Ausweis bei sich hat, darf mit seinem Führerschein nur als Zuschauer hinein. Wenn jemand hinein will, der ein bisschen betrunken ist, bekommt er eine Haussperre. Spielbanken gibt es in Europa schon seit 380 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die ersten Casinos erst 1955 wieder auf. In Bayern gibt es keine Spielcasinos in Großstädten, aber in Hessen gibt es auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden ein Casino. Eine große Konkurrenz für die Casinos sind die Angebote für Wetten und Glücksspiele im Internet. Spielhallen werden staatlich kontrolliert, aber im Internet gibt es keine Kontrolle. Ob da die Gewinne richtig ausgezahlt werden, weiß niemand. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 312. Danke.